Herr Tögel, Sie sind Amerikanist und, ich sag mal, Propagandaforscher und haben hier, ich frage Sie jetzt einmal ganz offen, hier in Thüringen auf dem Kongress für Frieden und Dialog gesprochen. Warum sind Sie der Einladung nach Thüringen hier heute hergefolgt?
Also das Interesse an meinen Vorträgen ist sehr groß. Ich bekomme sehr viele Anfragen, ob ich Vorträge halten kann zu kognitiver Kriegsführung, zu Manipulation. Und ich freue mich eigentlich immer. Und wenn es terminlich irgendwie möglich ist, dann folge ich diesen Einladungen. Weil ich denke, es ist wichtig, dass wir aufklären darüber, was eigentlich läuft. Und was läuft ist, dass jeder Mensch zu jeder Zeit im Zentrum von einer hochmodernen psychologischen Kriegsführung steht. Aber noch viel zu wenige Menschen sind sich dessen bewusst. Und darum habe ich mich sehr gefreut, dass Sie jetzt auch das Interesse an dem Vortrag da war.
Sie haben das Thema Ihrer Forschung bereits ins Gespräch gebracht, die kognitive Kriegsführung. Ich frage Sie einmal vorab, Sie haben in Ihrem Vortrag die Definition von Marie-Pierre Raymond benutzt, kognitive Kriegsführung, dass die fortschrittlichste Form der Manipulation sei. Einmal für unsere Zuschauer, die vielleicht kognitive Kriegsführung zum ersten Mal hören. Lässt sich das in wenigen Sätzen definieren?
Also ich bin ja Propagandaforscher und wenn ich über Propaganda spreche, dann komme ich eigentlich an der kognitiven Kriegsführung gar nicht vorbei, weil sozusagen die zugespitzteste, die fortschrittlichste Form von Propaganda, von Manipulation ist. Und wenn man sich's besser vorstellen möchte, dann sagt man, es ist ein Überbegriff. Es ist ein Überbegriff für Informationskriegsführung, für psychologische Kriegsführung, für psychologische Operationen, für Kriegspropaganda. Alles das, was es schon gibt, wird hier in der kognitiven Kriegsführung gebündelt. Und in dem Fall ist es eben ein offizielles Programm der NATO, das seit 2020 oder 2021 vorangetrieben wird. Es gibt gute Publikationen dazu, das Ganze ist öffentlich zugänglich und so stehen wir eigentlich vor einem hochmodernen militärischen Programm, das sagt, der Mensch, die Gedanken und Gefühle des Menschen, die rücken jetzt zunehmend ins Zentrum von einer neuen Kriegsführung. Hier wird mit Softpower-Techniken gearbeitet, man möchte an das Unbewusste ran und man sagt eigentlich, was wir denken, was wir fühlen, das möchte man möglichst vollständig kontrollieren können, man möchte den Menschen hacken können, das sind so die extremen Aussagen, die da getroffen werden.
Sie haben die digitalen Technologien und die digitale Propaganda vor allem angesprochen. Lassen Sie mich da einmal fragen, das Internet ist ein Mittel der Propaganda, aber auch ein Mittel gegen die Propaganda als, ich sag mal, idealerweise freies Internet. Mhm. Können Sie uns diese Zweigesichtigkeit einmal einordnen? Sehen Sie da noch die Möglichkeiten für?
Auf jeden Fall. Also wir sind mitten in dieser Informationsrevolution, die durch das Internet eigentlich gestartet wurde. Und die hat so eine helle und eine dunkle Seite. So skizziere ich es auch im Buch. Die helle Seite ist, dass vor dem Internet hatten Staaten keine so großen Probleme, dass sie bei Kriegen das Informationsmonopol zum Beispiel einfach erringen konnten, dadurch, dass sie sagen, wir kontrollieren größtenteils Zeitungen, das Radio und Fernsehen, wir kontrollieren es nicht, aber wir haben zumindest einen großen Einfluss darauf. Und dieses Informationsmonopol, da gibt es empirische Studien dazu, das wurde früher ohne große Schwierigkeiten einfach größtenteils durchgesetzt und heute durch das Internet haben wir die Möglichkeit, dass wir uns ganz unabhängig aus ganz vielen verschiedenen Quellen informieren. Jeder kann heute potenziell im Internet mit wenigen finanziellen Mitteln eine ganz große Menge an Menschen erreichen. Und das ist diese helle Seite der Informationsrevolution, dass es heute sehr viel leichter ist, Propaganda zu hinterfragen, sich aus verschiedenen Quellen zu informieren, weil einfach dieses Informationsmonopol gebrochen wurde. Das ist die helle Seite und so kann auch das Internet wirklich als Mittel zum Frieden genutzt werden. Ich mache mich selbst zum Beispiel auf Twitter, da mache ich mich dafür stark, dass wir darüber aufklären, was läuft an Techniken und dass wir einfach uns für den Frieden einsetzen. Und auf der anderen Seite hat das Internet aber auch eine dunkle Seite, diese Informationsrevolution, die man oft nicht so mitbedenkt. Und das ist die Tatsache, dass wir im Internet immer zwei Texte hinterlassen. Wir hinterlassen einen Text, wo ich weiß, keine Ahnung, ich habe jetzt meine Kreditkarte benutzt, ich habe einen Suchbegriff gesucht, ich habe vielleicht eine Reise gebucht, was auch immer. Wir wissen, das machen wir. Aber was wir gleichzeitig machen, das ist, wir füllen den sogenannten Schattentext aus. Wir geben super viele Informationen über uns preis. Vielleicht sagen wir, sind wir arm oder reich? Haben wir viel oder wenig Geld? Haben wir viel oder wenig Freunde? Sind wir eher extrovertiert, introvertiert und so weiter? Cambridge Analytica zum Beispiel, das ist eine Firma, die hat das 2016 im Wahlkampf genutzt. Die haben über Facebook-Likes auf die Persönlichkeit der Menschen geschlossen und dann haben sie dieses Wissen genutzt, um die Menschen damit zu manipulieren. Das heißt, dass wir immer gläserner werden. Bei der kognitiven Kriegsführung heißt, man kriegt wie so einen Spiegel in unsere Seele. Das ist diese dunkle Seite der Informationsrevolution. Beides gibt es und momentan sind die Seiten im Widerstreit miteinander. Und ich sage einfach, wir müssen unbedingt diese helle Seite stärken. Wir müssen Aufklärung betreiben. Und da bietet uns noch das Internet richtig gute Möglichkeiten und das kann Mut machen.
Ich frage mal ganz naiv, glauben Sie, dass zum Beispiel beim Vietnamkrieg, wenn es damals ein Internet gegeben hätte, ein freies Internet, es nochmal möglich gewesen wäre, so viele Soldaten für einen Krieg auf einem fremden Kontinent, in einem fremden Land, nochmal zu mobilisieren?
Also der Vietnamkrieg war tatsächlich für die Propaganda des Pentagon eine riesen Lernaufgabe sozusagen, die sie leider, muss man sagen, die sie gemeistert haben. Sie haben analysiert, dass die Bilder aus dem Vietnamkrieg von getöteten Zivilisten, von man muss es so deutlich sagen, zerfetzten Leichen, Frauen und Kindern, die einfach getötet wurden, dass die natürlich in den USA zirkuliert sind, und die haben diesen Schrecken des Krieges, haben sie erlebbar gemacht für die Menschen, und das hat natürlich sehr, sehr stark befördert, dass das die Menschen gemerkt haben, was eigentlich Krieg alles Schlimmes anrichtet. Und nachher kam dann dieses sogenannte Embedded Journalism, also der eingebettete Journalismus. Man hat gesagt, wir müssen diese Kriegsbilder bereinigen, wir müssen möglichst dafür sorgen, dass der Krieg sauber ausschaut, dass man das Gefühl hat, unsere Waffen, die treffen sowieso nur in Anführungsstrichen zum Beispiel die Terroristen, auch wenn es nicht stimmt. Bei dem Drohnenkrieg, da haben sie eine sehr, sehr schlechte Prozentzahl von den Waffen, die dann das Ziel finden, was sie finden sollen. Und das ist schon schlimm, es ist illegal, aber es stehen eben auch sehr, sehr viele Zivilisten. Und man hat es geschafft, dass man diese Bilder größtenteils verdrängt. Eine wichtige Ausnahme wäre zum Beispiel Julian Assange mit diesem Video Collateral Murder, das er eben gezeigt hat, wo man doch Kriegsverbrechen ganz klar dokumentiert bekommt. Aber durch das Internet jetzt haben wir heute natürlich die Möglichkeit, dass wir wieder dafür sorgen, dass deutlich wird, was der Krieg eigentlich alles Schlimmes bewirkt, und dass wir so auch den Frieden ein Stück weit stärken können. Von dem her sind diese beiden Seiten nicht immer im Widerspruch oder im Widerstreit miteinander.
Sie haben die kognitive Kriegsführung vor allem für Kriege zwischen Staaten angesprochen. Ist das Neue sozusagen daran, an der kognitiven Kriegsführung vielleicht auch, dass es auch dafür geeignet ist, Krieg zwischen einem Staat oder einer Regierung und der eigenen Bevölkerung zu führen? Ich denke da auch an die Angstpropaganda zum Beispiel während der Corona-Jahre und der Gesundheitspolitik, zum Beispiel die Bilder aus Bergamo.
Ja, es ist so, die kognitive Kriegsführung wird ja verkauft, wie vieles, was die Militärs machen, mit "Wir verteidigen uns nur". Der Innovationswettbewerb zur kognitiven Kriegsführung heißt zum Beispiel Countering Cognitive Warfare, also die kognitive Kriegsführung neutralisieren. Und man sagt, wir verteidigen uns nur. Jetzt, wenn Sie genau die Dokumente studieren, dann sehen Sie aber, dass auch drin steht, wir können das als Verteidigung nutzen, aber Angriff wäre auch nicht schlecht. Und dann haben Sie Verteidigung und Angriff. Das sind schon mal zwei Seiten der kognitiven Kriegsführung. Und die nächste Frage ist, gegen wen richtet sich die kognitive Kriegsführung? Und das war das jetzt, was Sie angesprochen haben. Richtet sich die nur in Anführungsstrichen gegen eine fremde Bevölkerung? Dass ich zum Beispiel sage, wenn ich die fremde Bevölkerung dazu bringe, dass sie ihren Präsidenten stürzen, der mir jetzt gerade unbeliebt ist, dann müsste ich ja gar keinen Krieg führen, weil dann werden die den Präsidenten selber los. Und man sagt natürlich ganz klar, die kognitive Kriegsführung ist auf Angriff gerichtet, auf ein fremdes Land. Und jetzt wäre die Frage, steht eigentlich die eigene Bevölkerung auch im Zentrum von dieser Kriegsführung? Und hier wird es ein bisschen haarig. Hier drückt man sich auch in den NATO-Dokumenten. Man weiß, man fasst hier ein sehr heißes Eisen an, weil es in einigen Ländern einfach illegal ist, dass der Staat oder das Militär die eigene Bevölkerung ins Visier nimmt. Aber wenn Sie die Dokumente genau studieren, und ich habe es sehr genau durchgelesen, dann stellen Sie fest, dass neben der Fremden eben auch die eigene Bevölkerung im Ziel von dieser Kriegsführung steht. Und damit haben wir Verteidigung und Angriff, fremde Bevölkerung und eigene Bevölkerung. Und dann wird eigentlich klar, mit was für einem radikalen und umfassenden Programm wir es zu tun haben, dass jeder Mensch zu jeder Zeit im Zentrum von dieser hochmodernen psychologischen Kriegsführung steht. Und umso wichtiger ist die Aufklärung.
Nun ist da eine weitere Doppelgesichtigkeit oder Zweigleisigkeit zu beobachten, und zwar, dass sich, ich sag mal, beide Seiten, die Propagandabetreiber und diejenigen, die die Propaganda steuern sollen oder manipulieren, durch die Propaganda manipuliert werden sollen, sich gegenseitig Angstpropaganda, Gräuelpropaganda etc. vorwerfen. Ich denke daran an die, wie gesagt, berühmten Bilder aus Bergamo, die Angst erzeugen sollten, bei denen man heute auch weiß, dass die anders entstanden sind. Andererseits wurde zum Beispiel den Demonstranten auf den großen Corona-Demonstrationen vorgeworfen, mit der Warnung davor, dass hier Grundrechte abgeschafft werden würden und sozusagen die Versklavung der Deutschen durch die eigene Regierung eintreten könnte, indem man sie ihrer Grundrechte beraubt, dass auch das Schwarzmalerei und Angstpropaganda sei. Nun werfen sich das da beide Seiten gegenseitig vor. Wie durchblickt man das, oder gehört eben genau das zur kognitiven Kriegsführung dazu?
Ja, also was auf jeden Fall Ziel der kognitiven Kriegsführung ist, man möchte immer an die tiefen Gefühle, weil man weiß, dass man uns damit besonders stark beeinflussen kann, dass man uns besonders stark steuern kann. Und Angst ist jetzt wahrscheinlich, wenn wir unsere menschliche Psyche anschauen, mit der mächtigste Motor und mit die mächtigste Emotion, die man überhaupt haben kann. Und wenn Sie jetzt kritisieren, okay, es wurde von beiden Seiten, wurde mit Angst gearbeitet, würde ich zustimmen, und ich sehe das auch kritisch. Ich sage, wir brauchen wieder mehr wirklich diese tiefgründigen Analysen, dass wir uns anschauen, was läuft, dass wir die Zusammenhänge aufzeigen. Und das ist natürlich auch meine Aufgabe als Wissenschaftler, dass ich habe viel Zeit, ich mache das hauptberuflich, ich kann mich da in 100, 120 Jahre Propagandageschichte eingraben, ich kann Zusammenhänge aufzeigen, ich kann Analysen aufzeigen, ich kann zeigen, was läuft, was bei Corona zum Beispiel läuft. Und das ist ein eigener Forschungszweig, auch dessen muss man sich bewusst sein. Es gibt eine sogenannte Furchtappellforschung, wo ich sage, ich weiß psychologisch, ich kann mit Angstbotschaften kann ich in das psychische System, man kann sich das vorstellen wie so einen Kessel, der mit Wasser gefüllt ist, kann ich Druck draufbringen, wenn ich den erhitze. Und jetzt sorge ich bei dieser Furchtappellforschung zum einen dazu, dass der Druck im Kessel steigt. Wir bekommen Stress, wir haben Angstbotschaften. Und dann sage ich, ich liefere aber gleichzeitig dieses Ventil mit. Ihr habt Angst, zum Beispiel vor Corona, jetzt müsst ihr deswegen Maske tragen oder ihr müsst euch impfen lassen oder ihr müsst Social Distancing betreiben. Man liefert das Ventil, also man bringt Druck auf den Kessel und man sagt, so könnt ihr den Druck wieder loswerden. Und es ist doch, wenn man das Versprechen von der Demokratie ernst nimmt, dass wir eigentlich angstfrei miteinander leben sollten, ist es wichtig, dass man einfach diese Furchtappellforschung zum Beispiel kritisch hinterfragt, weil am Ende haben wir Ängste, wir haben Depressionen, wir haben eine unglaubliche Spaltung in der Gesellschaft. Und eine Studie zum Beispiel von der Uni Erfurt hat es festgestellt, es gab diese Spaltung in der Gesellschaft, gerade auch durch diese Softpower-Angstpropaganda, die eingesetzt wurde bei den Impfungen. Und dann hat man gesagt, okay, wir haben festgestellt, es gibt eine große Spaltung in der Gesellschaft, Ungeimpfte und Geimpfte sind gespalten. Und jetzt könnte man ja sagen, okay, wir haben es begriffen, wir sollten mal aufhören mit dieser Angstmache, wir sollten aufhören mit Nudging, wir sollten aufhören mit diesen Techniken. Aber die Schlussfolgerung der Studie war, und Sie haben selber festgestellt, die ist jetzt ein bisschen kontraintuitiv, also die macht eigentlich keinen Sinn. Sie haben gesagt, was wir jetzt brauchen, ist eine allgemeine Impfpflicht. Und da muss man auch mal drauf kommen, dass man, wenn man mit diesen psychologischen Mitteln nicht mehr weiterkommt, anstatt dass man die dann gut sein lässt und sagt, wir müssen als Gesellschaft wieder zusammenfinden, sagt man dann, ja, man löst das Ganze sozusagen autoritär und man will eine Impfpflicht einführen. Und es sind doch Dinge, die nachdenklich stimmen. Und ich sage, wir müssen genau hinschauen, was läuft. Wir müssen die Zusammenhänge erkennen. Und auch in der Aufklärung ist es natürlich wichtig, diese kurzfristigen emotionalen Botschaften ein Stück weit zu vermeiden und uns wieder zu besinnen, hinzuschauen, was läuft eigentlich. Und es braucht diese langfristigen Analysen. Und da ist natürlich auch die Wissenschaft gefordert.
Letzte Frage. Sie sprachen in Ihrem Vortrag davon, kognitive Kriegsführung müsste neutralisiert werden oder Propaganda. Das klingt ja so ein bisschen wie so ein Säure-Basen-Haushalt, ja. Also was für eine Base muss man sozusagen sich ins Hirn kippen, um die kognitive Kriegsführung zu neutralisieren, wenn ich das mal so salopp formulieren darf?
Also die wichtigste, die tragen wir schon in uns. Das ist unser gesunder Menschenverstand, unser natürliches Gespür, unser Gefühl. Was ist richtig, was ist falsch? Und wenn ich mich dann noch orientiere am Frieden, an der Demokratie, an der Menschlichkeit, dann habe ich da eigentlich so Leitlinien, die mir wirklich den Weg rauszeigen aus der Manipulation. Und wir haben jetzt im Detail nicht über Softpower gesprochen, aber in der Theorie ist es so, dass diese Softpower-Techniken, diese Einflusstechniken, auch die Techniken der kognitiven Kriegsführung, dass die total unbemerkt stattfinden. Und die These, die ich einfach jetzt mal in den Raum stellen möchte, die ist, dass das so unbemerkt eigentlich nicht stattfindet und dass es auch nicht stimmt, sondern wir spüren, wenn wir beeinflusst werden, wir spüren, wenn wir manipuliert werden. Und da kann ich eigentlich meinem Gefühl immer vertrauen und daran schon mal den Weg rausgehen. Und was dann noch so ein paar wirksame Techniken sind, wäre, dass ich sage, ich muss erstmal die Techniken kennen, mit denen gearbeitet wird, dann kann ich mir die wie so Brillen aufsetzen, kann auf die aktuelle Berichterstattung blicken. Ich weiß, es gibt Gräuelpropaganda, ich weiß, es gibt gezielte Angsterzeugung, ich weiß, es mit Framing gearbeitet etc. Wäre jetzt natürlich ein eigenes Thema, aber einfach, dass man weiß, im Buch habe ich es auch ausführlich noch erklärt, man kann sich diese Techniken anschauen, man kann sich diese Brillen aufsetzen und dann kann man schon mal eine Menge erkennen. Und zum Schluss, denke ich, ist es wirklich wichtig, dass wir wieder zusammenfinden, dass wir sagen, unabhängig von diesen ganzen Sachfragen von bist du für Israel oder Palästina, bist du geimpft oder bist du ungeimpft, glaubst du, der Klimawandel ist menschgemacht oder der ist nur eine Erfindung, bist du für oder gegen Corona-Maßnahmen, was auch immer die Themen sind, die gerade auch eine große Spaltung in die Gesellschaft treiben, dass wir die überwinden, dass wir verstehen, es sind nur Sachthemen. Und unter diesen Sachthemen gibt es noch eine andere Ebene, das ist die Beziehungsebene. Die ist viel, viel wichtiger. Und wenn wir das wieder fördern und als Menschen wieder zusammenfinden, dann haben wir das beste Gegenmittel eigentlich gegen die kognitive Kriegsführung schon gefunden. Und ich bin überzeugt, wir können das schaffen.